Inforadio Podcast. Und heute begrüße ich Sie in unserer kulinarischen Viertelstunde im Inforadio zu Hochprozentigem, nämlich einer Sendung, die sich ausschließlich mit Gin beschäftigt. Denn kein anderes Getränk hat in den letzten Jahren eine derartige Renaissance erlebt wie der Gin. Und vor allem erfährt Gin und Gin Tonic jetzt endlich jene Wertschätzung, die dieser Getränkeklassiker längst verdient hatte. Lange als langweilig und old-fashioned geschmäht, ist Gin in Bars von Berlin über Barcelona bis New York die Sache überhaupt. Barkeeper überbieten sich in Gin-Variationen und noch nie gab es weltweit derart viele Gin-Brenner, vor allem kleine Manufakturen, wie augenblicklich. Aber auch in Top-Restaurants haben die Gin-Flaschen aus aller Herren Länder inzwischen einen festen Platz und sind genauso selbstverständlich geworden wie Champagner oder Wein. Als ich vor ein paar Tagen in einem der besten Restaurants der Stadt essen war, nämlich bei Sonja Frühsamer in Frühsamers Restaurant, überraschte mich ein Aperitifwagen mit 8 verschiedenen Gin-Sorten. Insgesamt aber hat der Gastgeber Peter Frühsamer mehr als 30 Gins im Angebot und dazu passen dann auch verschiedene Tonic-Wasser. Von Peter Frühsamer, der für seine Weinkarte schon mehrfach ausgezeichnet wurde, wollte ich wissen, was ihn an den unendlich vielen Spiel- und Servierarten des Gin fasziniert.
Ja, ich mag Gin eigentlich selbst persönlich sehr gern, weil ich einfach diese Kreationen toll finde, wie diese Brennmeister mit diesen Botanicals, also mit diesen Zutaten und mit den verschiedenen Techniken umgehen. Das ist einer für mich der kreativsten Schnäpse, die es überhaupt gibt. Es gibt wunderbare Schnäpse im Obstbereich, im Rumbereich, im Whiskybereich, aber eben diese spielerische Art, mit den Zutaten, unterschiedliche Techniken, diese Facette gibt es eigentlich nur im Gin.
Fangen wir mal, Peter Frühsamer, mal ganz von vorne an. Eigentlich ist Gin ein Verwandter des Genever, also ein Wacholderschnaps.
Ja, aber mit dem alten Rezept des holländischen Genevers hat es nichts zu tun. Also der Name leitet da ab, aber in den Gins ist zum Beispiel kein Kümmel, sondern es ist einer der wichtigen Bestandteile ist eben Wacholder. Und Gin wird eben nicht gebrannt in der klassischen Art, sondern beim Gin ist es immer so, dass es einen sauberen Grundschnaps gibt, also meistens einen Getreideschnaps. Und dann kommt eben die Technik, die es dann zum Gin macht. Also meistens werden die Zutaten, die sich der Brenner ausdenkt, in diesem Grundschnaps eingelegt, mazeriert und dann wird mehrere Male wird destilliert. Und umso öfters, umso feiner. Manchmal werden diese Grundschnäpse auch vordestilliert, um es ganz klar zu kriegen. Und dann kommen erst die Zutaten dazu. Manchmal wird ganz wenig mazerisiert. Dafür wird viel über den Dampf gemacht. Dann werden also in diese Brennblasen Körbe eingehangen, wo dann eben diese ganz fein löslichen Geschmacksteile über den Dampf des Destillierens zugegeben wird. Und so kann man eine unglaubliche Breite und eine unglaubliche Facette und eine Spielerei in diesem Gin erleben.
Das heißt, den Gin, so und so ist er zu machen, mit diesen und jenen Botanicals, also Zutaten, Kräutern, haben Sie ja gerade beschrieben, gibt es nicht.
Nein, das gibt es nicht. Also da ist viel Fantasie gefragt. Also es gibt bis zu 300 Botanicals, die man verwendet, nicht in einem Gin, aber es gibt schon Gins, die hier zum Beispiel im Schwarzwald, Monkey 47, diese 47 heißt, dass 47 Zutaten in diesem Monkey sind. Und da muss man, gerade wenn man diese Geschichte des Monkeys sich mal so anguckt, da muss man schon auch ein bisschen spinnig drauf sein, ein bisschen Fantasie haben. Und im Monkey ist es nun so, dass er eben diesen indischen Teil, diesen englischen Teil und den Teil des Schwarzwalds in seinen Botanicals vereinigt hat und so eben diese Kreation zustande kommt.
Die meisten Gins sind farblos. Das ist Wodka auch. Bei Wodka ist es ja so, dass der eigentlich ziemlich ähnlich riecht, wenn man die verschiedenen, und es geht um Reinheit beim Wodka. Beim Gin geht es eigentlich darum, dass man unterschiedliche Charaktere von Gin erzeugt durch diese Botanicals.
Genau.
So. Da riecht ja auch jeder anders.
Genau, das ist die Philosophie. Ja. Dass man eben mediterran arbeitet, dass man klassisch arbeitet, dass der klassische 3-Gin immer mehr Wacholder-Aromen hat, dass eben die Gemüserichtungen wie beim Hendrix zum Beispiel eben nachher noch mit Gurkenaromen, mit Gurkenöl aufgearbeitet wird. Dass beim Cinmare zum Beispiel eben diese Rosmarin-Teil wichtige Geschichte ist und ganz, ganz unterschiedliche Aromen sind es. Zitrusfrüchte sind rauszuriechen, Ingwer ist rauszuriechen, Grapefruit ist rauszuriechen. Ganz, ganz tolle Sachen sind da zu machen. Und je nachdem, was da eben an Aromen mitspielt, je nachdem kann man mit dem unterschiedlichen Tonic Water dann eben auch diese Geschmäcker noch herausholen und mit den dementsprechenden Zutaten. Also man kann nicht einfach nur sagen, man macht jetzt Eis und eine Zitronenscheibe, macht den Gin rein und kippt ein x-beliebiges Tonic drauf. Das ist dann schon viel unterschiedlicher. Da kann man eine Zimtstange mit reinmachen, da kann man ein bisschen Pfeffer mit drauf machen, da kann man Pampelmuse machen. Wenn man frische Preiselbeeren hat, kann man im Monkey zum Beispiel ein bisschen Preiselbeeren anrühren.
Gin klingt ja irgendwie so englisch. Man verbindet damit England, vielleicht auch noch Amerika. Die Gin-Sorten, Herr Frühsamer, die Sie haben, die kommen aus aller Herren Länder. Sie kommen aber auch von Ume Ecke sozusagen. Es gibt einen aus Werder, den aus dem Schwarzwald haben wir schon erwähnt. Es gibt einen aus Sylt, es gibt spanische, es gibt französische. Macht eigentlich jeder Gin? Und sind die Länder unterschiedlich dann auch in ihrer Art, Gin zu machen?
Es kann eigentlich theoretisch jeder Gin machen. Gin ist wirklich eine englische Erfindung, die dann eben auf der Seefahrt mit Indien noch viel Bezug hat. Und dass Deutschland Gin macht, ist noch nicht so lange so. Einer der bekannteren Gin-Destillationen ist zum Beispiel Spanien. Es bedarf ja eigentlich keinem lokalen Produkt. Also es ist nicht so wie die Himbeere, dann macht man eben Himbeerbrand, da wo die Himbeeren wachsen. Oder eine Marille brennt man am besten in der Wachau. Sondern das alles, was man zum Gin braucht, kann man in der Regel importieren und wird ja in der Regel auch gemacht. Also so die Lokalität ist nicht ausschlaggebend, um guten Gin zu machen.
Wonach haben Sie die Gin-Sorten, die Sie hier haben? Es gibt ja wahrscheinlich unendlich viel mehr ausgesucht, diese etwas über 30.
Also es ist natürlich auch bei uns viel Zufall, wenn man anfängt zu sammeln. Wir sind da noch lange nicht am Ende, wenn einer mit einer interessanten Flasche kommt. Manchmal bringt sogar Gäste von Reisen interessante Flaschen mit. Dann hat man die da. Also klar war es erstmal, dass man die Klassiker haben muss, diese 10, 15 Gins, die im Premium-Bereich arbeiten. Solche Sachen, dass man da einfach mal eine gute Basis hat. Und der Rest, den sammelt man so, wenn man in Bar geht. Es gibt in Berlin einfach wunderbare Bars, die eine unglaubliche Gin-Auswahl haben. Und da lasse ich mich dann auch beraten.
Wenn es eine solch große Auswahl gibt jetzt, wie bei Ihnen, diese 30, ich bin dann ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht wüsste, welchen ich jetzt trinken möchte. Wie beraten Sie denn Ihre Gäste, die nur nicht so Gin-affin sind und mit all diesen Gin-Sorten per Du?
Ja, wir sind da manchmal auch selber ein bisschen überfordert. Wir sind ja in erster Linie ein Restaurant und keine Bar. Und ich habe ja schon eine große Weinkarte, um die ich mich kümmern muss, die ich im Kopf haben muss. Und somit suchen wir uns am Abend, auch wenn wir unseren Gin-Wagen zusammenstellen, suchen wir uns 6, 7, 8 verschiedene Gins raus. Darüber sprechen wir vor Beginn des Service nochmal mit der Mannschaft, welche wir heute nehmen. Und da lesen wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen nach und sind dann ein bisschen vorbereitet. Manchmal vergisst man ja auch Sachen, wenn man so eine Flasche irgendwann mal nur eine irgendwo mal gekauft hat, was sich mit der nun wirklich auf sich erhält. Und es ist ja wirklich so, dass jeder Brenner sein großes Geheimnis da reinpackt. Und ob es, wenn es zum Schluss noch die frisch gepellte Pampelmuse ist, aber das kannst du dir alles gar nicht merken. Und da müssen wir selber immer wieder ein bisschen in unserer Datenbank recherchieren.
Nun ist ja der Gin nur die halbe Miete. Tonic spielt eine große Rolle, das Glas auch. Meistens hat man es ja bislang immer ein Gin Tonic in so einem Longdrink-Glas bekommen, hoch, ein paar Eiswürfel rein und irgendein Tonic. Dieses irgendein Tonic, da haben wir dann schon das Problem.
Ja, da sind wir in Deutschland weit, weit hinten von dem, was zum Beispiel in Spanien in Weinläden oder Supermärkten angeboten wird. Wir tun uns mit dem Tonic-Thema in Deutschland sehr schwer. Also waren in Spanien einkaufen und haben in Barcelona in einem Weinladen einfach 16 oder 17 verschiedene Tonics gekauft, die wir dann abends probiert haben. Und mit einem einzigen Standard-Gin mit Sipsmith haben wir die alle miteinander probiert. Und das ist unglaublich, was da für ein Unterschied der verschiedenen Tonic nicht nur Qualitäten, sondern eben auch Geschmacksrichtungen hervorkommt. Und so haben wir angefangen, hier mit den 6 oder 7 Tonics, die wir jetzt hier haben, unsere Gins alle mal unterschiedlich durchzumixen. Und das ist eine wirklich faszinierende Palette an Geschmacksbreite.
Und dann kommt es natürlich, Peter Frösermann, noch darauf an, wie genau dieser Gin dann schlussendlich zubereitet wird, also Gin Tonic. Mache ich da jetzt eine Gurke rein? Ist es die Zitrone? Ist es die Limette? Ist es nur ein Spritzer von der Schale einer Grapefruit zum Beispiel?
Da gibt es eben auch keine Standards dafür. Weil man soll ja eigentlich versuchen, die Idee des Gins zu transportieren. Und wenn man anfängt, Gins zu sammeln, dann muss man einfach mal ein bisschen recherchieren. Das steht ja leider nicht auf der Flasche. Aber man bekommt eine Menge Internetforen oder so. Und da kann man eben auch erkennen, was der Brenner dabei gedacht hat. Und dann kann man schon, gerade wie ich das Beispiel gesagt habe mit dem Monkey, wenn die wirklich so das immer wieder betonen, dass sie mit diesen Preiselbeeren arbeiten, was bei diesen 47 Zutaten nun eine der elementaren Zutaten ist, dann kann man einfach beim Mixen auch mal versuchen, mit einer Preiselbeere zu arbeiten.
Oder beim Hendrix die Gurke aufnehmen.
Beim Hendrix die Gurke, weil die ja mit Gurkenöl zum Schluss eben noch arbeiten und mit Pampelmuse. Und eben Hendrix ist, wenn man daran riecht, man wird es auch gleich merken, ist sehr, sehr pfefferlastig. Also die haben 4 oder 5 verschiedene Pfeffersorten, vom Kopekenpfeffer zum langen Pfeffer mitverarbeitet und das dann gerne beim Mixen mal ausprobieren. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Manche Sachen gelingen nicht so, wie sie dann vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Ausprobieren sein soll. Aber es ist anders wie beim Kochen. Beim Kochen kann ja, wenn was schief geht, richtig was schief gehen. Beim Gin ist es dann immer noch so, dass man es immer noch gut trinken kann.
Und in welchem Verhältnis ist es wunderbar, Gin zu Tonic?
Also ich denke, 1:3 ist ein gutes Verhältnis, aber auch das ist jedem überlassen. Wir servieren unsere Gin Tonics zum Beispiel separat, weil wir ja nun durch die Sammlung von ausgesprochen schönen Gins alles Gins sind, die man auch sehr, sehr gut pur trinken kann.
Und serviert wird in einem Weinglas?
Wir servieren in einem Weinglas, wir servieren nicht im Longdrinkglas, aber das empfehlen in der Zwischenzeit fast alle Brenner. Gin Mare hat ein eigenes Glas entwickelt, was eben wirklich aussieht wie ein Rotweinpokal.
Ein leidenschaftlicher Gin-Fan, Peter Frühsamer. In seinem Restaurant am Flinsberger Platz 8 sind mehr als 30 Gin-Sorten im Angebot, Tendenz steigend. Und auch ein Menü bei Frühsamers endet mit einem Gin-inspirierten Dessert. Ausgedacht hatte sich der Patissier Christoph Panse.
Wir haben verschiedene Geschmäcker. Wir haben einmal die Gurke, das passt sehr gut zum Gin Tonic, Kamille, Ingwer und Kokos. Und das haben wir alles in verschiedenen Komponenten auf dem Dessert. Wir haben kleine Sphären, wo wir innen drinnen sehr starkes Gin Tonic haben und außen quasi eine Schutzhülle. Und wenn man darauf beißt, hat man einen lustigen Effekt, wo man einen Gin Tonic quasi in klein trinkt. Die klaren kleinen Kügelchen. Man braucht immer beim Dessert auch eine schwere Komponente, eine fettige Komponente. Da Ingwer und Gurke auch zu Kokos sehr gut passt, dachte ich mir, als Hauptkomponente Kokos. Wir haben hier einmal ein Kamillengelee, was wir auf die Creme, die Kokoscreme packen und noch einmal einen Kamillengranitee. Das bringt nochmal die Kälte und die Frische aufs Dessert.
Der Patissier Christoph Panse über sein Gin-Dessert. Weitere Informationen zum Thema Gin finden Sie auf inforadio.de. Dort können Sie die letzten 8 Folgen von Aufgegabelt auch nachhören und auszugsweise nachlesen. Rainer Veit sagt Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, kochen Sie gut und essen Sie gut, denn so ein Gin braucht eine gute Grundlage. In der nächsten Woche gibt es an dieser Stelle feinste französische Patisserie aus Berlin.